Vielen Dank an das Lobpreisteam. Hey, super. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für das Vertrauen. Danke, dass ich hier sein darf. Sabine, richtig? Ja, genau, du hast mich angeschrieben. Danke für die Gelegenheit, hier zu sein. Ich bin heute mit einem Freund hier, Rainer. Nach dem biblischen Prinzip, so ist es interessant, wir erleben seit Juni 2022, ich werde heute ein bisschen erzählen, was ich erlebt habe deswegen, ihr dürft alles, so, ich kann ja nur ein paar Dinge weitergeben. Man hat mir heute erlaubt, 3 Stunden zu predigen übrigens. einen kleinen Einblick, aber ihr dürft Rainer dann fragen und auch mit ihm ins Gespräch kommen, ist das wirklich so? Ich freue mich, Rainer, dass du dabei bist. Wir sind jetzt auch 3 Jahre miteinander unterwegs. Und das ist wirklich ein Beispiel für mich, wie Gott Leben transformiert. Denn Gott möchte Leben transformieren. Amen. Glauben wir das überhaupt noch, dass Gott uns verändern möchte? Und wisst ihr, ich bin verheiratet mit einer wundervollen Frau, Sarah, jetzt glaube ich seit 18 Jahren schon. Und wir haben 3 Kinder, lass mich kurz überlegen, 12, 9 und 7. Das ist ja immer im Prozess auch irgendwie, muss man hinterher sein. Und wir sind seit 2014 im Schwabenländle, wir kommen eigentlich aus Hannover. Und das war schon ein Prozess für uns hier auch erstmal anzukommen, die Sprache zu erlernen. Wir sind immer noch dabei. Jetzt die Tage saß jemand bei uns, hat irgendein Wort gesagt, das habe ich noch nie gehört. Ich habe es wieder vergessen, aber man lernt nie aus, oder? Und aber wir lieben mittlerweile die Schwaben und die Gegend, die Natur. Aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich möchte euch einfach mit reinnehmen, was bei mir passiert ist. Und es ist so, dass mittlerweile, und ich hätte mir das nie erträumt, öffnet Gott mir deutschlandweit Türen für ein Thema, was eigentlich in der Bibel klar ist, aber sehr wenig leben, und zwar ist das Thema Jüngerschaft. Und es geht sogar so weit, dass Gott wirklich deutschlandweit, egal wo, so Norden, Süden, ich habe jetzt eine Anfrage für Ostdeutschland, so ganze Pastorennetzwerke, Gemeinden kommen und sagen, nimm uns mit rein, was Gott gerade in dem Thema zu sagen hat. Denn wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, hat Jesus nichts anderes gemacht. Er hat sich Leute an die Seite genommen, er hat sein Leben investiert in sie und dann hat er gesagt, geht, jetzt seid ihr dran. Bei uns ist so, ich spreche jetzt nur in meinem Kontext, kommen manchmal Leute und ich selber Jahre in Gemeinde, in christlichen Settings, sind teilweise Jahrzehnte unterwegs, aber wenn du sie fragst, wie lebst du Jüngerschaft, wen machst du aktuell zu einem Jünger Jesu, dann gucken mich manchmal Leute an und sagen, wovon sprichst du da eigentlich gerade? Und ich merke, dass die Kultur selbst bei mir völlig abhanden gekommen ist. Ich möchte euch kurz mit reinnehmen. Aber bevor ich da reingehe, also das Thema meiner Predigt ist heute, ihr habt es richtig cool hier mit Tablet, gefällt mir. Wenn Gott Zerbruch in Berufung verwandelt. Ich nehme euch rein in meinen Zerbruch. Der wird auch beschämend sein auf der einen oder anderen Stelle für mich. Keine Sorgen, nicht für euch. Puh. Aber dann, wie Gott aus Zerbruch etwas Neues hervorbringen kann. Glauben wir, dass Gott das kann? Er ist ein Gott, der aus Zerbruch das Schönste machen kann. Lass mich mit den Worten von C.S. Lewis beginnen. Ich komme nicht zu euch als Besserwisser. C.S. Lewis hat aber gesagt, betrachten Sie mich als einen Mitpatienten im selben Krankenhaus, der, weil er etwas früher eingeliefert wurde, einen Rat geben kann. Wir sind im selben Krankenhaus, oder? Und wir müssen endlich aufhören, uns oder aufzuschauen zu irgendwelchen christlichen Leuten, wo wir sagen, hey, wir müssen alle so sein wie die Person oder wie die Gemeinde oder wie das. Wir müssen endlich anfangen, uns nach Jesus auszustrecken, denn Jesus kann aus uns allen wirklich Menschen machen, die Einfluss haben. Amen. da bin ich zutiefst überzeugt. Und wir haben ja alle Corona erlebt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Leider. Also es gibt Dinge, wenn ich daran denke, denke ich, was für eine verrückte Zeit. Und ich bin froh, dass sie nicht mehr da ist. Und vor Corona, 2014 sind wir in die Gemeinde gekommen, und vor Corona haben wir als Gemeinde ein Wahnsinnswachstum angefangen zu erleben. Leute kamen aus allen möglichen Ecken, und nebenbei bemerkt, die Christen teilweise aus anderen Gemeinden. Und du bildest dir manchmal darauf was ein und sagst, jawohl, du erreichst jetzt Menschen. Und wir hatten Anbaupläne, und wisst ihr so, als Pastor denkst du, du lebst dein American Dream, den Pastor's Dream. Ja? Jetzt kommt Wachstum, wir hatten Anbaupläne, und dann kommt Corona. Und dann sagst du, sag mal Gott, irgendwie, alles okay bei dir? So, ich hatte andere Pläne. Warum jetzt das? Und Corona führte mich immer mehr in eine Krise. Warum? Weil als die Leute hätten kommen können in die Gottesdienste, kamen manche Leute gar nicht. Weil der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Wenn eine gewisse Zeit bestimmte Rituale nicht mehr da sind, gewöhnt man sich an neue Rituale. Zum Beispiel zu Hause zu sitzen. Und nur noch über den Stream was anzuschauen. Und ich stürzte immer mehr in eine Krise. Und ich habe erlebt, wie ich anfing, über die leeren Plätze mehr zu weinen als über die Verlorenheit der Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich könnte euch hier an dieser Stelle ein Video zeigen von den Knallerfrauen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und die machen so lustige Videos. Ich möchte es kurz erzählen. Die Tochter gibt dem Papa, die sind in der Küche, und der Vater schnippelt irgendetwas auf so einem Brettchen. Und die Tochter steht und schnippelt auch und sagt, und Papa, freust du dich über das neue iPad, was ich dir geschenkt habe? Und er schnippelt auf dem iPad so die ganze Zeit, ja, alles gut. Und dann dreht er sich rum und nimmt das und tut das, was er geschnippelt hat, vom iPad in so einen Topf rein und steckt das iPad in die Spülmaschine, dreht sich um. Die Tochter guckt ihn an und sagt, hä? Und er guckt sie an und sagt, hä, was ist los? Und es ist ein lustiges Video. Und bei dem Video muss ich immer dran denken, an folgenden Gedanken. Wenn du die Bestimmung einer Sache nicht kennst, wirst du es vermutlich missbrauchen. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, kennen ihre Bestimmung nicht. Und deswegen missbrauchen sie an vielen Stellen ihr Leben. Ganze Gemeinden leben nicht die Bestimmung, die Jesus Gott eigentlich sie hat, und deswegen wird an vielen Stellen missbraucht. Pastoren, Leiter, Menschen landen im Burnout. Warum? Weil man sich und das Leben missbraucht. Man lebt nicht in den Grenzen, man lebt nicht in das, was Gott in uns hineingelegt hat. Die Frage ist, was ist deine Bestimmung? Ich weiß nicht, ob du das kennst, montags morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen. Die Frage, warum mache ich das eigentlich? Wenn ich die Bestimmung nicht kenne, bleib ich liegen. Ich habe 3 Kinder. Und so langsam, irgendwann hat man gedacht, okay, also irgendwann ist man aus dem Gröbsten raus, und dann winkt schon die Pubertät. Und du denkst, das gibt's doch gar nicht. Okay, aber da müssen wir jetzt durch, müssten auch alle anderen durch. Und manchmal sagst du, wenn du die Bestimmung einer Sache nicht kennst, dann wirst du auch hier vielleicht missbrauchen. Wirst du über die Grenzen schlagen, wirst du verletzen, wirst du enttäuschen. Ich möchte euch etwas zeigen. Das kennen wir alle. Der Missionsbefehl. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Das ist so vielen klar, aber die Frage ist, wie leben wir das? Ich habe sogar Leute bei mir, als bei mir anfing in dieser Thematik Missionsbefehl, Jüngerschaft, sind Leute, ist eine Person aus meiner Gemeinde zu mir gekommen und gesagt, du wirst ja auch dafür bezahlt, du bist der Pastor, Jüngerschaft zu leben. Die Person hat dann irgendwann die Gemeinde verlassen. Wirklich? Ist das nur meine Aufgabe, Jüngerschaft zu leben? Im Juni 2022 befand ich mich in unserer neuen Wohnung im Keller, neben den ganzen Paketen noch, und mein Herz war zerbrochen. Viele Leute kamen nicht mehr und ich entdeckte die sozialen Medien irgendwie in dieser Zeit. Habt ihr schon mal was von Instagram und Facebook so gehört, so Social Media? Und dass man damit auch wirklich was erreichen kann. Und ich hatte irgendwie den Gedanken, die Idee, über Social Media Content zu machen und dass wir Menschen ermutigen. Wir hatten Pläne, Dinge zu tun, Dinge zu machen, und mein Bruder Waldemar Justus, der recht bekannt ist mittlerweile auch in den sozialen Medien, wir waren relativ zeitgleich, fingen wir an, in den sozialen Medien unterwegs zu sein und fingen an, Dinge zu machen, Dinge zu produzieren. Und wisst ihr, man kann sich echt eine Menge darauf einbilden, wenn du etwas postest und tausende von Leuten sehen das. Und du denkst, wow, toll. Du bist wer. Du wirst gesehen. Und ich habe damals eine Umfrage gemacht von den anfänglichen Followern. Bei den anfänglichen Followern, ich habe gesagt, wenn du deinen Missionsbefehl anschaust, würdest du von dir behaupten, dass du deine Berufung kennst? Und viele, die immer so Herzchen, Halleluja, Likes sagen, die meisten davon sagen, ich kenne meine Berufung nicht. Und schlimmer noch, ich habe auch niemanden, der sich eigentlich in mein Leben hinein investiert. Und plötzlich war ich wie so in einem Schockmoment. Ich habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Ich baue mir eine Community auf und Gott fing zu meinem Herzen zu sprechen und sagen, Jürgen, du kannst das Leben dieser Menschen nicht verändern. Warum? Weil du zu diesen ganzen Menschen keine Beziehung hast. Die größte Veränderung in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es bei dir war oder ist, die größte Veränderung, die ich in meinem Leben erlebt habe, ist, wenn ich es Menschen erlaubt habe, an mein Herz zu kommen, Menschen mit mir an die Seite und mit mir unterwegs zu sein. Bist du mit mir? Die größte Veränderung, die ich erleben durfte, ist, dass ich so Menschen wie Rainer an mein Leben rangelassen haben und mit den Fragen, mit den Themen, mit dem Zerbruch, aus dem er und seine Familie, wo sie rauskamen, und dass ich sagte, ich lasse das an mein Leben, das fing mich an zu verändern. Und dann an dem Abend im Juni 2022, weiß noch wie heute, wir befanden uns damals in der Predigtreihe über die Bergpredigt und ich studierte Matthäus 6, 5 bis 6 und das war der Wendepunkt für mein Leben. Gott, in diesem Text heißt es, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn weg. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und in dieser Nacht, an diesem Abend, sprach Gott zu mir und gesagt, Jürgen, deine öffentlichen Plätze und deine Synagogen sind Facebook und Instagram. Du tust all das nur, um dir einen eigenen Namen zu machen und nicht zu meiner Ehre. Ich will, dass du sofort die sozialen Medien verlässt und anfängst, mich zu suchen. Und an dem Abend, ich las das und Gott sprach zu mir, zu meinem Herzen. Und ich dachte, sagte, Gott, weißt du eigentlich, dass ich am nächsten Tag Interviews führen will, so auf Social Media, wo wir über den Heiligen Geist sprechen möchten, möchten Menschen Dinge weitergeben. Und Gott sagt so, ja, ich weiß das schon. Raus. Ich habe die halbe Nacht gekämpft, ich habe die halbe Nacht gerungen, ich habe geheult, meine ich habe zu Gott geschrien im Keller, ich habe gesagt, Gott, was ist los? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Und Gott sagt, ich will dich einen besseren Weg führen, als du für dich ausgesucht hast. Am nächsten Tag telefoniere ich mit einer Person und die Person sagt mir aus heiterem Himmel, was würde es dich kosten, die sozialen Medien zu verlassen? Okay. An dem Tag habe ich einen Abschiedsbrief geschrieben, ganz dramatisch. In den sozialen Medien habe ich gesagt, Leute, ich verabschiede mich auf ungewisse Zeit. Ich habe meinen Bruder kontaktiert, einen anderen Pastor, und gesagt, Leute, Gott hat gestern Abend zu mir gesprochen. Also wenn mich jetzt jemand irgendwie versteht, dann hoffe ich, dass so Leute wie ihr seid. Oh, okay, Jürgen, dann ja, gut, wenn Gott das sagt, dann muss man schon gehorsam sein. Ich sage, ja, bye, bye. Und an dem Tag bin ich raus und dann war Funkstille. Wisst ihr, wenn Gott dir etwas nimmt, wo du denkst, das ist eigentlich dir so wichtig, dann hast du das Empfinden, es zerreißt dein Herz. Aber manchmal muss Gott uns genau das nehmen, wo wir einen Götzen mittlerweile schon haben, damit er uns heilen kann. Amen. Und genau das war bei mir. Zu sehen, mein Bruder geht ab wie eine Rakete in den sozialen Medien und Gott sagt zu mir, aber du gehst den anderen Weg. Ins Verborgene. Und wo du denkst, Gott, wir wollen doch dein Reich bauen. Und Gott sagt, ja genau. Weil Gottes Reich fängt immer mit uns an. Nicht mit den Äußerlichkeiten. Nicht, was du hast, wer du bist. Sondern was Gott in dich hineinlegt. Amen. Seine Wahrheit, sein Leben, seine Liebe. Seine Identität und nicht wir selbst. Und Gott hat mir angefangen auch, dann sagt er, und jetzt werde ich dir Menschen zeigen, die du in dein Leben integrieren wirst. Und Jürgen, pass auf, diese Leute sind in den meisten Fällen noch nicht wiedergeboren. Und dann zeigt er mir Personen, unter anderem eine Person. Und diese Person habe ich immer nur einmal im Jahr gesehen. Ihr dürft raten, wann. Weihnachten, Heiligabend, Gottesdienst. Wir befanden uns im Sommer, Juni 2000, also im Sommer, wo Gott angefangen hat, zu mir zu sprechen. Und Gott sagt, kontaktiere die Person und frag die Person, ob du dich mit der Person anfängst zu treffen. Und ich sage immer so schön, und wir reden, fangen an, über Gott und die Welt zu reden. Ich habe die Person kontaktiert und die Person sagte, nö. Dazu habe ich wirklich, habe ich keine Lust zu. Habe ich zu Gott gesagt, Gott, also du hast gesagt, ich habe versucht, gehorsam zu sein, also okay. Ich habe dann weiter Leute angefangen zu fragen und mich mit denen zu treffen, Jüngerschaft zu leben, einfach an mein Leben ranzulassen. Wir haben angefangen, Bibel zu lesen und es fing etwas an zu wachsen, etwas Kleines keimte auf. Und dann? 2 Monate später, wo ich über den Text aus Matthäus 6, 5 bis 6 predigen wollte, sonntags morgens im Wohnzimmer, ich sitze, es war 6 Uhr morgens, kommt mein Sohn Levi, er war damals 5, 6 Jahre alt, kommt rein, morgens, alle schlafen, er kommt rein und sagt, Papa, was machst du denn gerade? Ich sage, ich bete. Ja, für was betest du denn, dass sich Menschen bekehren? Darf ich mitbeten? Ja, natürlich. Dann setzt sich der Kleine hin, hebt die Hände und sagt, Gott, ich bitte dich, dass sich Menschen bekehren, wenn Papa predigt. Wir beten, dass heute jemand zum Glauben kommt. Wenn mein Papa predigt, ich sag's dann, cool, mega. Ich sag, wow, wenn die Söhne und Töchter anfangen, mit einzustehen für das Reich Gottes, ja? Der Gottesdienst beginnt, ich gehe nach vorne, so wie hier, fang an zu sprechen und ich sehe in der letzten Reihe, sitzt wer? Der, den ich vor 2 Monaten gefragt habe, hast du Lust, dich mit mir zu treffen? Und ihr Lieben, es war nicht Weihnachten. Wir befanden uns im Hochsommer. Und ich spreche über den Text, ich habe ihn nicht ausgelegt. Ich habe nicht meine Geschichte erzählt, so rum, natürlich habe ich ihn ausgelegt. Ich habe nicht meine Story erzählt, was ich erlebt habe, nur ausgelegt. Und dann am Ende der Predigt habe ich einen Segnungsaufruf gemacht und dann steht er von hinten auf, fängt an, unterwegs zu weinen, kommt nach vorne und übergibt sein Leben Jesus. Ich stehe mit ihm vorne, er fängt an zu weinen und dann sagt er mir, zu mir, Jürgen, du hast mich doch vor 2 Monaten wegen irgendeiner Gruppe gefragt, ne? Ich habe immer noch nicht verstanden, was du da machst, aber jetzt bin ich soweit, ich komme. Und dann sprach Gott zu mir, zu meinem Herzen. Er sagt, Jürgen, das ist die erste Frucht deines Gehorsams, dass du die sozialen Medien verlassen hast, dass du mir etwas, dass du etwas hingelegt hast und es werden viele weitere folgen, sagt er. Seitdem erleben wir Wunder. Seitdem fangen wir an zu erleben, wie wir Menschen erreichen, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Seitdem erleben wir, wie ganze Familien gerettet werden. Seitdem erleben wir, wie wir durch Jüngerschaft, wie Gott uns ganz tief in diese Thematik geführt hat, wie Menschen anfangen, sich füreinander, umeinander zu kümmern. Ein Freund von mir, der aus dem tiefsten Schamanismus kommt, der wirklich okkulte Dinge gemacht hat, der mit Tieren gesprochen hat, Tieren kommuniziert hat. Wir können uns nicht ausdenken, wo drin Menschen manchmal stecken können. Er ist jemand, der sich mittlerweile über Stunden in Rainers Familie investiert hat. Sie reden, sie bewegen und sie fangen an, Menschen zu erreichen, für Menschen zu beten, zu fasten, sich aufzumachen, um das Reich Gottes zu bauen. Das ist Wahnsinn. Denn wir glauben, dass Gott durch Jüngerschaftsverbindungen das Reich Gottes bauen wird. Amen. Das ist das, was wir sehen. Wir erlebten, wie Menschen in Gottesdiensten sich bekehrten, wie Menschen, die noch nicht bekehrt waren, noch nicht entschieden haben, ihre Häuser anfingen zu öffnen, wie wir Glaubenskurse gemacht haben, wie Leute sich an diesen Abenden, an diesen Treffen anfingen Jesus noch mehr kennenzulernen. Und Gott führte mich immer tiefer in diese Thematik. Ich las dann das Buch von Roberto Bottrell, Multiplikation. Jemand gab mir, hey, das, was du gerade erlebst, da gibt es so ein Buch, das heißt Multiplikation, das musst du mal lesen. Ich lese das und dann denke ich so, das gibt's doch gar nicht. Das, was Gott zu mir sagt, das, was ich in meinem Herzen ist, diese Gemeinde lebt es seit 30 Jahren. Dieses Jahr habe ich diese Gemeinde in Brasilien besucht. Sie waren 30 Jahre lang eine Gemeinde von 300 Leuten. Stagnation, kein Wachstum. Sie fingen dann an mit diesen Zellgruppen, Jüngerschaft in Zellgruppen. Sie sind 30 Jahre später über 30.000 Leute in diesen sogenannten Kleingruppen. Ich habe Erweckung gesehen. Wir sehen in den Augen Jüngerschaft, wie Jüngerschaft gelebt. So was habe ich noch nicht gesehen. Gott bereitet etwas vor in unserem Land. Und Gott sagt zu mir seit einiger Zeit, die Erweckung, die ich vorbereite, die Häuser und Gemeindegebäude werden nicht reichen. Ich werde die Häuser brauchen, um das alles aufzufangen, was ich eigentlich vorhabe. Und die Frage ist, sind wir dabei? Ich sage in meinen Kreisen immer, wir haben die fettesten Häuser. Wir haben alles. Die Schwaben bauen ja auch gerne Häuser, ne? Norddeutsche übrigens auch. Aber ich sage immer, weißt du, diese Häuser sind leer. Gott will Leben in die Bude bringen, Amen. Nicht nur in diese Bude hier, in unsere Gemeinde, da auch, Halleluja. Gott will in unsere Wohnungen und Häuser Leben bringen. Und wir begleiten gerade ein Ehepaar, die Frau, die kommt aus dem tiefsten Zerbruch. Ich kenne keine Frau, die so eine systematische Zerstörung über lange Zeit erlebt hat. Ich kenne wirklich, dieses Level habe ich bisher noch nicht erlebt. Wir kennen sie seit ein paar Jahren, wir leben mit ihnen jetzt Jüngerschaft. Diese Person hat jetzt Jahre gebraucht, um überhaupt anzunehmen, wenn wir ihr was auf den Tisch gebracht haben, zu essen. Selbst das Trinken kann sie schwer annehmen. Wenn ein Mensch systematisch zerstört wird, kann er keine Liebe irgendwann mehr annehmen. Und dieses Ehepaar, was wir gerade begleiten, die melden sich sogar an bei uns, die sagen, können wir zu euch nach Hause kommen abends, wenn ihr die Andacht mit euren Kindern macht. Wir möchten einfach sehen, wir möchten einfach nur dabei sein, wenn ihr einfach Familie lebt. Was hat Jesus mal gesagt? An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ich mitten unter euch bin. Die Frage ist, wo sieht das die Welt? Wo erlebt die Welt das? Ich habe mich diese Frage wirklich gestellt. Wo? Die Welt da draußen, was kriegt ihr davon mit? Also ich weiß nicht, wie es bei euch so ist hier, aber bei uns in Albershausen und Umgebung ist es schwer für die Leute, es mitzukriegen. Und irgendwann macht es Klick. Tür auf, Welt rein, Tür zu, wir haben Gemeinschaft. An der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass ich mitten unter euch bin. Amen. Wir haben etwas zu geben. Und deswegen sagen wir, lasst uns anfangen, die Welt einzuladen an den Tisch des Herrn, damit die Welt sieht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Amen. Und in diesem Sinne dürfen wir jetzt seit 2022 unterwegs sein. Ich könnte euch viele Geschichten, viele Storys erzählen. Ich möchte euch mit der Frage einfach konfrontieren, wenn es um Jüngerschaft geht, warum ist Jüngerschaft eigentlich so wichtig? Und da hat mir Gott einen Text gezeigt, der auch so ein Schlüssel auch wurde für mich persönlich. Jesus sagt, im hohepriesterlichen Gebet betet er, ich bitte für sie, nicht für die Welt bete ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was meines ist dein, und was deines ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich sage immer, wen gibt Gott dir, wen legt Jesus dir aufs Herz, für den du anfangen kannst, geistlicher Vater oder geistliche Mutter zu sein. Jetzt stell dir mal die Frage, wen hat Gott dir gegeben? Und ich rede jetzt nicht von deinen Kindern. Vielleicht ist es dein Arbeitskollege, vielleicht ist es ein Nachbar. Oh, dann sagst du, oh, der Nachbar, hör bloß auf. Die Nachbarn, nee, die. Neulich kam aus meiner Gemeinde jemand und sagt, Jürgen, das, was du lehrst, was du predigst, ist so gut, ist so wichtig und ich merke, Gott verändert was. Aber weißt du, ich lebe in einer Nachbarschaft, da wohnen Menschen aus, ich sag mal, südlicheren Gefilden. Und sie sagt, wenn ich das sehe, ich könnte nur schreien. Weißt du, mit welchem Thema ich dauernd zu tun habe? Sie sagt, mit welchem Thema? Sie sagt, Feindbildüberwindung. Feindbildüberwindung. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Erklär mir das. Sie sagt, weißt du, die Menschen, wie sie ticken, wie sie sich verhalten, ich kann sie von meinem Herzen eigentlich nur hassen. Weil sie tun mir nicht gut. Sie tun der Nachbarschaft nicht gut. Aber Jesus fordert mich zutiefst heraus. Und deswegen Feindbild, Überwindung. Ich sage, wow. Hey, vielleicht müssen wir da auch mal wieder ansetzen. Dass Gott uns hilft, unser Feindbild zu überwinden. Gegen unsere Nachbarn, gegen unseren Kollegen, gegen unseren Chefs. Er musste das bei mir tun. Nebenbei bemerkt, als Gott mich immer hinführte in diese ganze Prozesse, hat er gesagt, investiere dich in Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich habe dann zu ihm gesagt, also ganz ehrlich, ich kenne kaum mehr Leute, ich habe kaum mehr Beziehungen mit Leuten, die dich nicht kennen. Studien belegen, je länger du Christ bist, desto weniger nichtchristliche Freunde hast du. Und dann sagen wir, come on Welt, kommt dazu. Und die Welt sagt, ich kenne euch nicht. Und das ist das, was Gott anfangen möchte. Er möchte, so hat Jesus gelebt, er sagt, er war bei den Menschen. Jesus sagte zu den Jüngern, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich nenne euch was? Freunde. Und Jesus wird uns in solche Prozesse führen in Zukunft, dass wir sagen, Gott, ich kann nicht, wie soll ich Freund sein? Und Jesus wird dich antreiben und sagen, ich liebe dich. Und ich liebe diese Person. Und deswegen werde ich dich gebrauchen. Amen. Und ich möchte euch drei Gründe nennen, warum ist Jüngerschaft so wichtig. Der erste Grund in diesem Text ist, du gehörst dem Vater. Sorry, ist ein bisschen klein hier. Ihr könnt es auch gerne rumschicken. Jesus sagt, denn sie sind dein. Sie sind dein. Die Botschaft dieser Welt ist, ihr Lieben, du gehörst dir selbst. mein Geld, meine Zeit, mein Haus, mein Auto, meine Sexualität, ich gehöre mir. Gott sagt, nein, nein, du gehörst dem Vater. Sie sind dein. Du gehörst dem Vater, das ist das, ein ganz wichtiges Prinzip. Und weil du jemanden gehörst, guck mal, wenn du weißt, dass du zu jemandem gehörst, wenn du weißt, du gehörst jemandem, eine der schönsten Auswirkungen im Leben wird sein, du hörst auf zu suchen. Menschen hören auf, weiter zu suchen nach Sinn, nach Erfüllung, wenn sie wissen, ich gehöre jemandem. Da kümmert sich jemand um mich. Das möchte ich dir übrigens zusprechen. Ich weiß nicht, wie dein Background ist. Gott kümmert sich um dich. Amen. Gott sieht dich. Gott liebt dich. Heißt nicht, dass alles easy ist. Aber Gott wird in deinen Herausforderungen, in deinen Nöten, wird er dir begegnen. Und wird er dich lieben. Der zweite Grund ist, der Vater und Jesus haben ein gemeinsames Interesse an dir. Und alles, was meines, ist dein. Und was deines, ist mein. Du bist dem dreieinigen Gott wichtig. Da sind Menschen, da ist ein Gott, ein dreieiniger Gott, der redet über dich. Hast du sie heute schon gesehen, wie toll die aussehen? Hast du gesehen, was die Person gesagt hat? Guck mal, wie stolz wir auf diese Person sind. Schau mal, wie er lacht. Schau mal, wie diese Person uns vertraut hier in dieser Person, in dieser Situation. Und der dritte Grund, Jesus wird durch dich geehrt. Ich bin in ihnen verherrlicht, sagt Jesus. Ich bin in ihnen verherrlicht. Die Botschaft dieser Welt ist, mach dir deinen eigenen Namen. Aber Gott sagt, ich werde durch dein Leben geehrt, nicht weil du perfekt bist, sondern weil ich in dir wirke. Entgegen dem ganzen Perfektionismus unserer Gesellschaft. Wir werden das Reich Gottes nicht bauen, weil wir perfekt sind, weil wir toll sind, sondern weil er in uns wirkt. Amen? Amen. Seid ihr mit mir heute? Ja. Er wirkt in uns. Und nun möchte ich uns einen Gedanken weitergeben. Gott liebt Menschen, richtig? Sind wir davon überzeugt, dass Gott Menschen liebt? Okay, wir sagen 100%, Gott liebt Menschen. Jetzt, vielleicht machst du deine Augen zu oder stellst dir einfach auch, kannst auch deine Augen offen lassen, stellst dir eine Person vor, Kollege, Nachbarn, vielleicht hier jemanden aus der Nachbarschaft oder ein Familienmitglied, wo du sagst, die Person ist dir eigentlich wichtig. Stell dir diese Person jetzt mal vor. Die Person, die noch keine lebendige Beziehung zu Jesus hat. Und jetzt möchte ich dir einen Psalm vorlesen. Schaut mal, was dort steht. Die Erde und alles, was drauf ist, gehört dem Vater. Die Welt und die Menschen sind sein. Diese Person, die du gerade vor deinem Auge hast, die gehört dem Vater. Der Vater liebt sie. Der Vater möchte, dass diese Person nicht verloren geht. Der Vater möchte, dass diese Person sein Kind wird. Der Vater, Jesus und der Heilige Geist haben ein gemeinsames Interesse an dieser Person. Das heißt, du bist nicht allein in den Sorgen für diese Person. Gott sieht diesen Menschen. Und jetzt der letzte Gedanke hier. Jesus möchte sich durch diese Person verherrlichen. Stell dir vor, was Gott durch dieses Leben tun könnte. Stell dir mal vor, was passieren könnte und was passieren wird, wenn du es Gott erlaubst, dein Herz wieder neu zu öffnen für diesen Menschen. Ihr dürft die Augen gerne wieder öffnen. Und ich möchte abschließen mit dem, was wir auch erlebt haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich es ein bisschen erzähle. Rainer kam und meldete sich bei mir vor 2-3 Jahren. Und du, ich möchte gerne mit dir sprechen. Ich habe viele Fragen. Und wir haben gesehen, Zerbruch, viele Herausforderungen. War noch nicht verheiratet, hatte eine Partnerin. Ich sage immer so schön, da war viel Chaos noch in dieser Welt. Wirkliches Chaos. Und ich saß da und ich dachte, da hast du aber echt noch einiges zu tun, Gott. Aber wir fingen an, uns zu treffen. Wir haben in Jüngerschaft angefangen zu leben. Und ich weiß noch, wir bringen die Leute irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, hey, erzähl deine Geschichte, was du mit Gott erlebt hast. Und dann, ich weiß noch, an einem Abend, Rainer klingelt Sturm, bevor der Abend losging, noch niemand da gewesen und er kommt rein und sagt, ich habe keine Geschichte. Ich kann nichts erzählen. Ich habe nur einen Einzeiler. Jetzt ist er korrekt. Ich habe nur einen Satz aufgeschrieben. Mit dem kann ich doch die Welt nicht retten hier. Ich sage, komm erst mal rein. Wir haben uns hingesetzt und fing an auszutauschen. Und dann hat er einfach erzählt, was auf seinem Herzen ist, die anderen Leute kamen. Und um die Geschichte kurz zu machen, ein paar Monate später, ich war gerade auf einer Konferenz, kriege ich eine Nachricht von Rainer und sage, du Jürgen, ich sitze gerade mit meiner Mutter zusammen, könntest du mir bitte helfen, wie ich einen Menschen zu Jesus jetzt führe? Was muss ich tun? Und dann schickte ich ihm so ein Übergabegebet. Schnell, zack, okay, Rainer, hier, du kannst das machen, ja, zack. Und an diesem Abend hat er seine Mutter zu Jesus geführt. Sie hat sich bekehrt, sie lebt in Frankreich, sie lebt gar nicht in Deutschland, sie kommt immer zu Besuch, so für eine Woche. Und sie ist jetzt Teil unserer kleinen Community, unserer Life Group. Und immer wenn sie in Deutschland ist, kommt sie. Aber sie lebt in Frankreich, weil sie 24/7, 24 Stunden ganze Woche ihre Mutter pflegt. Sie hat keinen christlichen Kontext. Und ihr versuchen wir zu helfen, Reich Gottes zu leben und zu bauen, dort in Frankreich, ganz allein. Und vielleicht startet sie irgendwann auch mal was Eigenes dort. So weit kann Gott gehen, wenn wir anfangen, unsere Herzen, unsere Häuser zu öffnen für das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Amen.